ARD.
Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Der Name ist vielleicht ein bisschen irreführend, denn die Folge dauert nicht ganz eine Woche. Aber hier geht's um Wissenschaft zum Lachen und zum Kopfschütteln. Das ist richtig. Ich bin Enias Roch und habe ich euch schon unsere neue Moderatorin vorgestellt. Hallo Charlotte.
Hallo Enias.
Charlotte hat bisher die Redaktion gemacht und zum Beispiel meine schlechten Witze rausgeschnitten. Und jetzt darf sie selbst welche machen.
Stimmt überhaupt nicht. Ich habe alle deine schlechten Witze immer drin. Okay, vielleicht nicht alle.
Jedenfalls viel Spaß bei eigenen schlechten Witzen. Leute, wir machen heute was Besonderes, nämlich was fürs Herz. Eine Tierfolge. Charlotte, ja. Welche tierischen Themen hast du?
Also bei mir geht es heute um Vögel und später erzähle ich euch nochmal, warum ich mal 4 Wochen lang jeden Abend mindestens 20 Zecken von mir abgepopelt habe. Mhm. Aber wir steigen ein mit einem kleinen Audiorätsel. Ineas, welcher Vogel macht so?
Ich weiß, dass das unter Ornithologen durchaus in ist, solche Geräusche zu können.
Ja, komm, du hast keine Ahnung.
Sag ich habe keine Ahnung, ja. Aber ich weiß, dass gute OrnithologInnen dann genau wissen, wie die Schwalbe ruft, wenn sie ihre Steuererklärung machen muss oder so. Die haben doch verschiedene so.
Genau, und Sina wusste
Hunger,
das jetzt.
Sie wollen vor Gefahr warnen, sie machen ihre Steuererklärung, sie machen einen Ausflug.
Wie mit Menschen. Also Sina, meine Freizeit-Ornithologen-Freundin, wüsste das jetzt. Das war der Haubentaucher. Mhm. Warum mache ich hier den Haubentaucher? Den gibt es in vielen Unterarten, in vielen Weltregionen, unter anderem in Neuseeland. So. Und die dort heimische Art hat gerade den weltbekannten Contest Bird of the Century gewonnen. Und ich sage weltbekannt nicht nur, sondern wer letzte Woche im Netz unterwegs war und vielleicht ein kleines Fable für US Late-Night-Shows hat, kennt jetzt John Oliver als Haubentaucher. Hast du es gesehen?
Nein.
Ah, da ist dir was entgangen. Ich schick's dir nachher mal.
Ich dachte, du erzählst mir den Witz jetzt einfach. Und dann sagst du,
das
war total
auch,
lustig, wenn man das in echt gesehen hat.
Nein, ich erzähl's dir auch, was da passiert ist, aber es lohnt sich wirklich, sich das anzugucken. Mhm. In Neuseeland, wie in vielen anderen Ländern auch, wird ein Vogel des Jahres gewählt. In Deutschland, by the way, dieses Jahr ist noch ein paar Wochen lang das Braunkehlchen. Und 2024 dann der Kiebitz. Und in Neuseeland ist es dieses Jahr sogar die des Vogel des Jahrhundertswahl. Also total spektakulär. Scheinen auch irgendwie so totale Birdies zu sein, diese NeuseeländerInnen. Spielt also eine Rolle. So, John Oliver, der Host von Last Week Tonight, der macht gerne mal so Aktionen, die ich auch machen würde, wenn ich genug Geld dafür hätte.
Was hat er jetzt gemacht mit dem Haubentaucher?
Genau, er hat sich eingemischt in diese Abstimmung und für einen bestimmten Vogel, nämlich den australasiatischen Haubentaucher, ist glaube ich die korrekte deutsche Übersetzung, Putekiteki, in seiner Show im Netz mit riesigen Plakaten in Großstädten auf der ganzen Welt Werbung gemacht. Und er ist in einem sehr hübschen Haubentaucherkostüm bei Jimmy Fallon aufgetreten und hat dann immer gesagt, los, ihr müsst alle mit abstimmen, stimmt ab für Putekiteki und ihr braucht nur eine E-Mail-Adresse. Warum rede ich darüber? Das hat geklappt. Es haben knapp 400.000 Leute abgestimmt. Das ist fast 6-mal so viel wie der bisherige Rekord bei dieser Wahl. In einem absoluten Erdrutschsieg hat dieser Vogel gewonnen.
Ich weiß ja nicht, ob ich das gut finden soll. Da sind ernsthafte VogelexpertInnen, die sich überlegen, sinnvoll Aufmerksamkeit zu lenken auf ein vielleicht bedrohtes Tier.
Natürlich auf ein bedrohtes Tier. Nur solche werden in diese
Leute jetzt gewonnen werden konnten, sich für Biodiversität und Tiere zu engagieren?
Das ist ja die Frage, ne? So, also beim
Meinst
Nabu
du, ein
zum Beispiel,
Spaßvogel interessiert sich automatisch auch für andere Vögel?
Ein Spaßvogel? Aua. Siehst du, das hätte ich dir jetzt wieder nicht rausgeschnitten auch, übrigens. So, das ist eine gute Frage und das spielt natürlich eine Rolle. Also ich habe mal beim NABU angerufen, die machen die Vogel des Jahres Wahl in Deutschland und die haben gesagt, der bisherige Rekord lag bei 130.000 Stimmen, außer in einer Stichwahl, die lassen wir jetzt mal raus. Also das ist weniger, aber auch in Deutschland wird ja in diese Wahl eingegriffen, nämlich dieser gewisse Podcast, der ein sehr deutsches Fleischprodukt im Namen hat, der ruft ja auch immer auf, bei der Wahl zum Vogel des Jahres mitzumachen. Und der NABU hat gesagt, das hat tatsächlich Auswirkungen, also die merken das. Wenn dieser Moderator da sagt, hier bitte stimmt alle ab für die Wahl zum Vogel des Jahres.
Und was mich an der ganzen Sache jetzt aber viel mehr schockiert, als dass eine große Menge mobilisiert werden kann, um eine Wahl zu beeinflussen, was ja in der Geschichte schon mal vorgekommen sein soll, ist, dass man den Vogel des Jahrhunderts wählen kann im Jahr 2023. Also stell dir mal vor, 1923 hätte man abgestimmt, was ist zum Beispiel die technische Errungenschaft des Jahrhunderts. Und dann wäre es geworden der Haartrockner. Ich glaube, der war so um 1900. Oder der Farbfilm.
Naja, also ja, ganz ehrlich, dann, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Erfindung gewesen.
Ja, also wenn du jetzt überlegen solltest, für dein Leben, deine Kommunikation, dein Beruf,
ist ja gut.
Smartphone oder Haartrockner. Ja. Also ich finde es etwas ungeschickt, so früh im Jahrhundert sich schon die Karten zu legen. Aber bitte, das müssen die VogelwissenschaftlerInnen selber wissen.
Nein, also es ist deshalb so, weil dieses Jahr diese Naturschutzorganisation Forest and Birds 100 Jahre alt wird. Deswegen
ach so.
Ist es der Vogel des Jahrhunderts.
Du wählst also den besten Vogel aus den letzten 100 Jahren.
Naja, in Neuseeland muss man halt auch gucken, weil da sterben leider auch relativ häufig Vogelarten aus. So, das ist traurig, aber auch darauf ist diese Wahl ja ein Hinweis. Neuseeland ist ein Land, wo es unheimlich viele eingeschleppte Arten gibt, wo es diese Vögel gibt, die auf dem Boden rumrennen und leider nicht fliegen können und auch nur so ein bisschen hoppeln. Also rennen stimmt nicht so ganz. Das heißt, da werden zum Beispiel von Katzen halt leider auch einfach
Strauße
Vogelarten
gefressen.
Ausgerottet. Richtig, die Straußen in Neuseeland.
Ja, ganz offensichtlich ist Ornithologie nicht ganz mein Fachgebiet. Gibt es da keine Straußen? Keine Straußen?
Ich weiß nicht, ob es auch Straußen gibt, aber eigentlich sind die, glaube ich, nicht endemisch in Neuseeland.
Das ist ja egal. Du hast ja gesagt, da wird alles Mögliche eingeschleppt. Dann
ach so, ja. Also. Genau. Aber die werden dann, die anderen Eingeschleppten werden, glaube ich, nicht von den Katzen gefressen, sondern die Einheimischen. Also der Kiwi zum Beispiel, ne? Der Nationalvogel, der übrigens nicht gewonnen hat. Und da waren auch echt ein paar von den Leuten, die halt normalerweise an dieser Wahl sich beteiligen und das so ganz wichtig finden, auch ein bisschen beleidigt. Die fanden das nicht so lustig. Und John Oliver hat dann gesagt, naja gut, das ist es doch, was Demokratie ausmacht. Amerika mischt sich in ausländische Wahlen ein. Ich frage mich aber, wo es ja jetzt so viel Werbung für die Vögel des Jahres gegeben hat, ob wir uns bei FaktUp mal einer weniger populären Wahl annehmen sollten. Es gibt zum Beispiel den Einzeller des Jahres, das ist das grüne Galertkugeltierchen dieses Jahr, oder den Lurch des Jahres, das klingt so schön, oder mein persönlicher Favorit, die Giftpflanze des Jahres, das ist dieses Jahr, Achtung, die Petersilie. Ja.
Oh nein.
Es gibt Umstände, unter denen Petersilie giftig ist.
Diese Information hätte ich gestern Abend gebrauchen können. Und mir geht es auch schon gerade gar nicht so gut. Jetzt merke ich es auch.
Es ist auch immer eine Nahrungspflanze, die zur Wahl steht. Die Wahl für 2024 ist noch offen. Und für 2024 steht der Spargel mit auf der Liste. Also den kann man wählen. Ich weiß
auf
jetzt
der Giftpflanzenliste?
Richtig. Ich weiß jetzt nicht, wann Spargel giftig ist. Bei Petersilie habe ich jetzt nachgelesen.
Nämlich?
Also es ist vermutlich nicht das, was du gestern gegessen hast, sondern wenn die Petersilie im zweiten Jahr ist und dann anfängt zu blühen, dann entwickelt die so kleine Samenkapselchen, wo dann halt das Petersilienöl auch drin ist. Und das ist giftig. So, das sollte man besser nicht essen. Und das wurde tatsächlich früher wohl auch als pflanzliches Abtreibungsmittel verwendet. Also es ist vor allem für Frauen giftig, weil es auf den Uterus wirkt.
Ich habe gerade beim Spargel nachgeguckt. Da sind wohl nur die roten Beeren der Spargelpflanze giftig.
Spargelpflanze hat rote Beeren?
Das war mir auch neu. Wer weiß, ob diese Quelle hier vertrauenswürdig ist. So eine schnelle Recherche hat auch immer das Problem, dass jetzt kann jeder komische Vogel was reinschreiben. Und der Vogel des Jahres.
Okay. Also ich finde es auf jeden Fall eine weitere Recherche wert, mal zu gucken, welche Nahrungsmittelpflanzen unter welchen Umständen noch giftig sind, was ich da so jeden Tag in mich reinstopfe.
Ich wäre dafür, dass wir bei der Wahl zum Einzeller des Jahres mitmachen, weil ich glaube, davon kennen wir nicht so viele. Da gibt es mehr Erkenntnisgewinn als bei Pflanzen.
Außerdem
wie viele Einzeller gibt es denn wohl?
Oh Gott. Ja, die Wahl kannst du auf jeden Fall die nächsten 1000 Jahre abhalten.
Ich bin dabei. Immer wieder sprechen wir hier bei FaktUp über Tierarten, die neu entdeckt werden. Und weißt du, Charlotte, was ich mich schon die ganze Zeit frage?
Wann du ein Tier entdeckst? Unter deinem Sofa? In deinem Kühlschrank? Nachdem
auch.
Du 12 Wochen im Urlaub warst?
Ich frage mich vor allen Dingen, darf ich eine Tierart, wenn ich sie denn entdeckt habe, nach mir selbst benennen?
Oh, darfst du?
Die Antwort ist nicht ganz so einfach. Aber ich habe erstmal darüber nachgedacht, warum sollte ich das überhaupt wollen? Das war einfach nur so eine blöde Idee von mir, zwischen Tür und Angel praktisch. Aber gerade in der Wissenschaft ist es ja enorm wichtig, auf sich aufmerksam zu machen, um vielleicht doch noch die Professur zu kriegen, bevor du dann 45 wirst. Also, ja, du...
Und quasi schon tot bist, oder was?
Ja, und danach bist du ja zu alt. Danach so ein alten,
ach so, okay.
So einen verbrauchten Wissenschaftler will doch keiner mehr. Ja, also als Jungwissenschaftler, ich kann das ja selber aus meiner eigenen Vita, du hältst Vorlesungen, leitest Übungsgruppen, korrigierst Klausuren, bis dir die Finger bluten, du schreibst Forschungsanträge, du forschst, du lehrst 80 Stunden die Woche, du bist der Arsch für alles an der Fakultät, du steckst zurück bei Privatleben, Hobby, Familie und am Ende wird deine halbe befristete Stelle eh nicht verlängert. Und da ist es doch eine gute Idee zu sagen, so, ich sorge für meinen eigenen akademischen Ruhm und benenne eine Spezies nach mir. Mhm. Klappt jetzt vielleicht nicht in meinem Fach, aber egal, ich habe manchmal in der Physik auch schon gedacht, also wenn ich da jetzt tief im Keller so eine Bürotür aufgemacht habe und die Kreatur dahinter in Augenschein genommen habe, schon gedacht, ich bin jetzt der Erste, der das sieht. Also kurzum, Antwort, benennen kannst du erstmal alles. Aha. Kannst sagen, so, dich nenne ich Günther. Du möchtest aber auch natürlich einen Namen, den dann alle benutzen. Und da gibt es natürlich Regeln.
Also Günther Renses.
Ja, zum Beispiel auch, das wäre kein guter Name. Kommen wir gleich drauf. Was? Denn die Fachgemeinschaft hat sich auf was geeinigt und hat es aufgeschrieben in einem Katalog. Das ist eine schöne Gute-Nacht-Lektüre. Das sind die internationalen Regeln für die zoologische Nomenklatur. Und da steht es genau drin. Alles.
Entschuldigung. Ja.
Warst du eingeschlafen? Das ist ein recht trockenes
Thema. Der Titel hat gereicht.
Ja. Da steht zum Beispiel drin, was du alles beachten musst. Mhm. Eine Idee?
Naja, also als erstes fällt mir ein, ich muss natürlich schon mal gucken, ob es schon einen anderen Günther gibt in dieser Art. Dann muss ich natürlich diese Systematik, die Taxonomie irgendwie beachten.
Die binomiale Nomenklatur. Die hat nichts mit der binomischen Formel zu tun.
Ja. Karl von Linné, dankeschön.
Aeneas Roch, aber egal. Bitteschön.
Ja, gut. Genau, also die Art, wie benannt wird, muss ich einhalten. Ich muss gucken, ob es schon einen anderen Günther in dieser Art gibt, der so heißt. Und?
Das reicht aber nicht für 18 Kapitel und insgesamt 90 Artikel, die zu berücksichtigen sind.
Challenge accepted.
Ja.
Aber ja, gut.
Zum Beispiel, wie schreibst du den Namen richtig? Nicht zum Beispiel mit arabischen oder klingonischen Schriftzeichen. Was ist denn der richtige Name, falls es mehrere gibt? Und also was?
Mhm.
Das alles musst du machen und vor allen Dingen, also machen heißt berücksichtigen, vor allen Dingen musst du das erstmal beschreiben. Es reicht also nicht, es nur entdeckt zu haben, sondern du musst es auch so entdecken, dass es von der Gemeinschaft anerkannt wird. Du musst also es genau beschreiben, du musst Skizzen machen, du musst wissen, wie du das taxonomisch jetzt einsortierst und du musst es publizieren. Und da habe ich gedacht,
also
soll ich das
jetzt... Also es reicht nicht, wenn ich sage, da unter meinem Sofa ist der Günther, ich habe ihn gesehen.
Der ist neu?
Sondern
nein, du musst es richtig...
Genau. So einen habe ich noch nie gesehen, das ist auf jeden Fall neu.
Das würde, glaube ich, nicht reichen. Mhm. Und ich habe gerade gedacht, soll ich jetzt wirklich für diese schöne Folge Fakt ab hier diese 90 Artikel lesen? Aber zum Glück gibt es auf der Seite, ich war dabei, es zu tun tatsächlich. Ich habe also gedacht, ich scroll schnell durch und gucke mal, ob ich was sehe, aber es ist wirklich öde. Es gibt aber eine FAQ und da steht drin... ob man eine Tierart nach sich selbst benennen darf. Und FAQ heißt ja Frequently Asked. Also offensichtlich wollen das ja viele wissen. Und die Antwort ist kurz und knapp. Da steht, es gibt keine Vorschrift, die das verbietet, aber es kann ein Zeichen von Eitelkeit sein.
Mimimi.
Als ob das in der Wissenschaft so selten wäre.
Was, ich wollte es gerade sagen, was in der Wissenschaftscommunity ja super selten ist. Und das machen die Leute ja einfach nicht. Mhm, okay, gut. Also das heißt, wenn ich den Günther beschreibe, dann darf ich ihn auch Günther nennen. Oder ich darf ihn Charlotte nennen.
Darfst du, aber die elegante Lösung ist natürlich eine andere.
Wir machen es einfach so, du entdeckst einen Günther und nennst ihn Charlotte. Ich entdecke einen Günther und nenne ihn Enea, das ist doch klar. Oh,
daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, an sozusagen beidseitige Kooperation. Ich habe gedacht, ich kann einfach dich ganz schnöde bezahlen. Mach das, hier ist dein Taschengeld. Der nächste Käfer, den du findest, der heißt Günther. Oder ich dachte, ich setze dich unter Druck. Ich sage, wir nennen den nächsten Käfer nach mir. Und was im Graduiertenkolleg passiert, das bleibt im Graduiertenkolleg. Wird das gemacht? Tja, es gibt auch Artikel dazu. Also Artikel nicht, aber in den FAQs sind auch so Fragen wie, was mache ich jetzt? Kann ich das, kann ich dafür bezahlen? Kann ich mich sponsern lassen? Mhm. Und kein geringerer als der Urvater der Taxonomie, der von dir gerade eben schon sehr gehypte Karl von Linné, der hat das gemacht. Der hatte eine Lieblingsblume, das Moosglöckchen. Und weil er ein anständiger Kerl war, hat er gesagt zu seinem guten Freund, benenn doch mal das Moosglöckchen nach mir und das heißt jetzt Linnea Borealis. Es gibt wohl einige Kritik an diesem System übrigens. Und es sind ein paar juristische Hintertürchen offen. Da steht zum Beispiel, du musst es publizieren. Und es steht wohl irgendwo auch drin, das heißt, es muss auf Papier gedruckt sein, aber es ist nicht festgelegt, wie viele Exemplare. Also ich könnte es theoretisch hier einfach ausdrucken zu Hause und fertig ist die Kiste.
Du kannst es vielleicht noch an einen Laternenpfahl hängen, dann ist es auch wirklich öffentlich publiziert. Das klingt
genau,
gut.
Genau.
Stell dir vor, du wohnst in einem großen, alten Haus, viele vollgestopfte Zimmer, unheimlich viel Möbel und Krempel, dicke Teppiche, schwere Vorhänge. Und dann verlegst du eine Reißzwecke. Scheiße. Und dann suchst du den Rest deines Lebens danach, nämlich 60 Jahre.
Puh. Also beim Anfang konnte ich noch folgen, das konnte ich mir vorstellen. Dann verlegst du eine Reißzwecke. Ich denke, wie wichtig soll denn diese blöde Reißzwecke sein?
Ja, okay. Ja,
also, aber dann danach
sie ist aus
danach.
Diamant.
Ja, ein Diamant.
Sie ist aus Diamant oder ein Erbstück oder so. Es geht um die Größenverhältnisse. So,
ja.
Riesiges Haus, ganz viel Kram drin, ganz kleines Ding, was du verloren hast und unbedingt finden musst.
Und ich suche 60 Jahre. Au backe.
Ja, ist so passiert. Mit dem Ameisenigel in den Cyclops Mountains in Neuguinea.
Was hat der verloren?
Der wurde verloren. Also dieses Gebiet, in dem dieser Ameisenigel, hier von wegen Benennung, ne, Zaglossus attenboroughi, benannt nach dem berühmten britischen Naturfilmer David Attenborough, den gibt es nur dort. Und dieses Gebiet ist ungefähr, was habe ich gelesen, 225 Quadratkilometer groß und der Ameisenigel, naja, ich sag mal Chihuahua ungefähr, halt nur ein bisschen mehr gepolstert. Und dann habe ich versucht, mir einen guten Vergleich zu überlegen, nämlich ein Haus, ich sag mal ein großes Haus, 200 Quadratmeter und eine Reißzwecke. Und dann habe ich versucht, das Verhältnis auszurechnen und dann bin ich kläglich gescheitert. Kann mir Dr. Hoch helfen.
Entschuldige, dass ich lache.
Bitte.
Es war so vorhersehbar. Also ich lache nicht, weil du so dumm bist, sondern weil das schon klar war. Als du schon gesagt hast, Quadratkilometer... Da kriege ich schon so erste Effettis aus dem Studium, weil Quadratkilometer umzurechnen ist natürlich doof, weil das Quadrat bezieht sich ja nicht nur auf die Meter, sondern auch auf die Kilo.
Ja.
Okay, du möchtest von mir jetzt einen
Würdest du sagen, der Vergleich Haus und Reißzwecke passt ungefähr?
Nein.
Oder muss ich eher von Stadt und Reißzwecke reden?
Ja. Quadratkilometer sind also 1000 Meter mal 1000 Meter sind 1 Million Quadratmeter. So, du hast also eine Fläche von irgendwas Millionen Quadratmeter und suchst also auf Millionen von Quadratmetern diesen Ameisenigel.
Genau.
Und
nehmen wir der einfacher halber 50 mal 50.
Und der hat weniger als 1 Quadratmeter Fläche. Also im Wesentlichen suchst du was 1 Millionstel oder noch schlimmer, 1 Milliardstel ist. Von der Fläche. Und wenn du jetzt ein Haus hast, sagen wir 250 Quadratmeter, schönes großes Haus, dann ist ein Millionstel davon. Dr. Hoch, bitte helfen. Oh Mist, ich bin selber Dr. Hoch. Also dann ist das 0,2 Millimeter. In deinem Haus suchst du was 0,2 Millimeter groß ist und Millimeter lang, also eine sehr kleine.
Dann ist es vielleicht das grüne Galeert-Kugeltierchen. Ich weiß nicht genau, wie groß das ist, aber möglicherweise ist es das, was
Nein.
ich verloren habe.
Das ist aber eine große Zelle. Also Brotkrümel, würde ich sagen, so in der Größenordnung.
Okay, gut. Ja, danke,
wollen wir den Brotkrümel des Jahres wählen? Da könnten wir auch gute Chancen haben, die Wahl zu beeinflussen.
Ich bin dabei. Ich denke mir für nächste Woche was aus. Gut, Notiz an mich selbst, Brotkrümel des Jahres. Ja, gut.
Also es ist wirklich klein. Ja,
ihr seht,
Ameisenigel ist klein.
Ich habe keine Ahnung von Größenverhältnissen. Ich habe das ganz offensichtlich falsch ausgerechnet. Gut, also in diesem riesigen Gebiet, kommen wir ein bisschen zurück zum Thema, wurde dieser Ameisenigel ein einziges Mal gesehen und beschrieben, nämlich 1961. Und dann hat es nie wieder eine Wissenschaftlerin zu Gesicht bekommen. Einheimische haben ab und zu mal berichtet, sie haben den Ameisenigel gesehen, aber es gab halt keine Fotonachweise oder nochmal eine taxonomische Beschreibung oder so. Und jetzt hat ein Team aus Oxford Glück gehabt. Wochenlang im undurchdringlichen Dschungel. Du haust dich da mit der Machete durchs Unterholz, um irgendwie deine Kamerafallen zu positionieren. Immer wieder hin, immer wieder neue Speicherkarten. Und am letzten Tag, auf der letzten Karte, war dann das Foto vom Ameisenigel. Sieht aus wie so eine kleine Kugel mit einer langen, dünnen Schnauze. Ich finde, er sieht aus wie der Kiwi, dieser neuseeländische Vogel. Der ist sehr niedlich.
Weißt du, was ich gerne machen würde? Ich würde gerne den Ameisenigel als Vogel des Jahres wählen. Das wäre doch mal was, wenn man da was wählen könnte, was gar kein Vogel ist.
Was gar kein Vogel ist. Klingt gut. Und also bedroht ist er mit Sicherheit, weil wenn es ihn nur da gibt und man ihn fast nie sieht, dann gibt es bestimmt nicht sehr viele davon. Und man weiß deswegen auch total wenig über dieses Tier. Also der frisst wohl so kleine Wirbeltierchen und lebt wahrscheinlich in Erdölen. Erdölen, ja genau.
Ja, wenn wir so weitermachen. Er lebt
wahrscheinlich in Erdölquellen.
Mit der Umweltverschmutzung lebt er wahrscheinlich irgendwann auch mal in der Erdölpfütze, ja.
Erdhöhlen, verdammt, in Erdhöhlen. Okay, passt vielleicht auch ganz gut dazu, dass er ein sogenanntes Kloakentier ist. Kennst du die?
Fangfrage beim Date? Nein, kenne ich nicht.
Ja, pass auf. Eigentlich will ich mit dieser Frage nämlich deine Ehre retten, Ineas. Du wirst hier immer als der Ekelonkel von Fakta präsentiert, weil
Seit
du keine Angst
denn?
Vor ekligen Themen hast.
So.
Das hast du selber gesagt. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin die Redakteurin bei diesen Folgen und ich bin die, die immer diese dummen Themen anschleppt, die du dann machen musst.
Ja, danke.
Also
danke.
Bin ich natürlich auch bei Kloake hellhörig geworden.
Ich wollte gerade schon alles von mir streiten und sagen, ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe keine Erinnerung an die letzten 103 Folgen, aber danke. Ja.
Das ist alles meine Schuld. Also bei Kloake bin ich hellhörig geworden, denn eine Kloake heißt, die Ausscheidungsorgane, also Harnröhre und Enddarm und die Sexualorgane haben den gleichen Ausgang. Lass es dir auf der Zunge zergehen. Das haben Reptilien auch und Vögel haben das auch. Wir kennen das bei Hühnern, denn wenn man im Stall Eier sammelt, dann ist oft ein bisschen Hühnerkacke an der Schale. Das liegt daran, dass es der gleiche Ausgang ist. So. Das by the way, aber Kloakentiere, das ist eine eigene Säugetierordnung. So, wir hatten es ja gerade schon von der Taxonomie. Und dazu gehören nur Ameisenigel und Schnabeltiere, also eierlegende Säugetiere.
Ah.
Ich habe ja vorhin noch eine Geschichte versprochen zu den Zecken. Ich habe mich sehr an etwas erinnert, was ich mal gemacht habe, als ich überlegt habe, was diese WissenschaftlerInnen da geleistet haben. Ich habe das mit den Kamerafallen selber mal gemacht. Also es war nicht meine Forschung, sondern ich bin als der Depp mit 4 Wochen lang mit dem Mikro hinter einer Biologin hergelatscht. Und das war krass genug. Das war im Pantanal in Brasilien mit der Ameisenbärenforscherin Lydia Möcklinghoff. Die hatten wir auch schon mal zu Gast bei Fakt ab. Und das mit den Kamerafallen funktioniert ja so. Das Gebiet, was du hast, soll möglichst gut abgedeckt werden. Also machst du dir am Computer ein Koordinatennetz. Und dann musst du irgendwie zu diesen GPS-Punkten und deine Kameras aufstellen. Das sind so buchgroße Kästchen, die werden an Bäume gebunden oder man steckt halt einen großen Stock in die Erde, wenn es da keinen Baum gibt. Die haben dann Bewegungssensor und lösen aus, wenn ein Tier vorbeikommt. Und dann hast du einen festen Zeitplan, dann muss ich zu der Falle, dann muss ich da die Speicherkarte austauschen und kann dann halt gucken, welche Viecher aufgenommen wurden. Und diese Orte, die können natürlich sonst wo sein, weil du hast das Koordinatennetz am Computer darüber gelegt. So, du musst da irgendwie hinkommen und das ist auch nicht unbedingt ungefährlich. Du schlägst dich da so durch den Wald, das ist übrigens der Grund, weshalb ich dann immer so viele Zecken von mir abpopeln musste hinterher. Und ich weiß noch, irgendwann latscht Lydia so vor mir her, das GPS in der einen Hand, die Machete in der anderen und haut uns so den Weg frei und sagt, ja, wir müssen uns übrigens unterhalten, wir müssen jetzt mal was sagen. Und ich war so, überhaupt nicht verstanden. Wir können auch singen. Ich so, was, wie wir können auch singen? Warum? Sagt sie, ja, wenn ich alleine bin, dann singe ich immer, weil du musst dich hier bemerkbar machen. Wenn der Puma dich nicht hört, dann steht er am Ende vor dir.
Oh.
Da hatte ich plötzlich ziemlich viel zu erzählen.
Schön, dass du es überlebt hast und zurück bist.
Ineas, lehn dich mal zurück. Ich raspel jetzt ein bisschen Süßholz für dich. Wir haben nämlich eine Mail aus Dubai bekommen.
Oh, mein Geld ist Toni- da.
Richtig, richtig. Toni schreibt, er hat in den letzten 7 Tagen alle Folgen durchgesuchtet. Alle Folgen Fakt ab. Ey, krass.
Respekt. Krass. Toni, geht's dir gut?
Jetzt geht's ihm wirklich gut. Und dann fragt er, natürlich ausschließlich vor einem wissenschaftlichen Hintergrund, ob er in der Statistik einen Spike hinterlassen hat oder ob er alle Folgen nochmal hören muss. Und ich habe gefragt bei unserem Podcast-Fachmann Chris und der hat gesagt, es tut mir leid, Toni, aber wir haben gesucht, es ist kein Spike da. Vielleicht wird es in den Vereinigten Arabischen Emiraten doch nicht ausgelesen oder hast du die Folgen in Deutschland runtergeladen? Ansonsten musst du leider nochmal alles hören, damit wir den Spike kriegen.
Also wir haben ja 100 Folgen ungefähr. Und wenn du 7 Tage lang 100 Folgen hörst, also natürlich nicht jeweils, sondern dann hast du ja 100 geteilt durch 7, sind 14. Und die Folge ist ja ungefähr 30 Minuten lang. Also hat der 7 Stunden pro Tag Fakt abgehört. Danke.
Das ist ein bisschen wow.
Es freut mich total. Und warum sollte ich mich jetzt zurücklehnen? Du kannst dich auch zurücklehnen. Du hast ja die Redaktion gemacht.
Ja, und du hast es moderiert. Also wir können uns beide zurücklehnen, du hast recht.
Leute, aber das ist eine total gute Idee, dass ihr jetzt alle mal ganz, ganz viel hört, um zu gucken, ob wir, wenn wir schon nicht den Brotkrümel des Jahres bestimmen können oder bei der Wahl zum Vogel des Jahres einen Ameisenigel einreichen können, ob wir nicht wenigstens diese Statistik beeinflussen können. Gelebte Demokratie, bitte. Ladet alles runter, klickt auf Gefällt mir, gebt Bewertungen ab. Wir müssen gucken, ob wir das hier sehen können. Immer wieder sprechen wir bei Fakt ab über Tierarten, die neu entdeckt werden. Und weißt du, Charlotte, was ich mich schon die ganze Zeit frage? Soll ich mir einen penisförmigen Flaschenöffner kaufen?
Ich habe den Zusammenhang nicht ganz verstanden, aber die Antwort lautet selbstverständlich ja.
Geht wieder um Tiere. Es ist ja unsere Tierfolge hier. Forschende von der Universität Kopenhagen, die haben im dänischen Naturkundemuseum mal durch die Schränke und Einmachgläser geguckt.
Und einen Günther gefunden.
Genau. Sie haben einen Käfer entdeckt, den sie noch nicht kannten und den offenbar auch noch niemand anderes kennt. Eine neue Art. Tatsächlich leben diese Tiere wohl in Chile und Argentinien. Da gibt's die. Die Gattung ist Loncovilius und dieses Exemplar hier ist 1 Zentimeter groß.
Und jetzt haben sie halt schon an wie Schwanzus Longus.
Ja, tatsächlich. Du hast auch genau das richtige käferwissenschaftliche Gespür. Woran erkennt man nämlich so einen Käfer? Weil beim Vogel sagst du, die und die schöne Zeichnung am Hals, so und so gebogene Federn. Und beim Käfer guckst du dir einfach den Penis an. Das ist wohl das Alleinstellungsmerkmal.
Und bei den weiblichen Exemplaren?
Hier steht Genitalien, also.
Na gut. Okay, ja.
Auch das weiß ich nicht. Du merkst, ich bin nicht nur kein Ornithologe, ich bin auch kein...
Du bist auch kein Entomologe.
Genau. Und sie haben sich von diesem... Schwanz des Longus hier, wie heißt der? Loncovilius? Haben sie sich den Loncovilius angeschaut? Und sie haben gefunden, von der Seite, sieht aus wie ein Flaschenöffner. Genauer
warte,
gesagt.
Warte, der Käfer oder der?
Der Penis.
Der Penis sieht aus wie.
Ja. Und zwar wie ein.
Wie alt waren diese Forscher? 15?
Ja, gute Frage. Als wir gestern Themen für diese Sendung hier besprochen haben, kurzer intimer Einblick in unsere Redaktionspraxis, da fiel während der Redaktionskonferenz mehrfach das Wort Kapselheber, weil das offenbar der richtige Fachausdruck für diese Art von Flaschenöffner ist. Und es fiel so oft das Wort Kapselheber, bis ich immer gedacht habe, es klingt für mich überhaupt nicht wie etwas, was ich aus dem Alltag kenne, es klingt für mich eher wie irgendein Muskel oder wie eine Verletzung. So, dass der Chirurg zu seiner Kollegin sagt, oh, heute Nachmittag habe ich noch einen Kapselheber, da brauche ich aber die große Säge. Also habe ich kurz geguckt. So wie ich das sehe, ich habe das etymologisch jetzt nicht genau rausgekriegt, es gibt keinen Unterschied zwischen Kapselheber und Flaschenöffner. Also ein Flaschenöffner öffnet die Flasche, ein Kapselheber hebt die Kapsel. Ich würde übrigens zur Kapsel eher Kronkorken sagen, aber das ist wohl regional.
Aber es gibt doch unterschiedliche Flaschenöffner. Also ich habe auch, während wir darüber gesprochen haben, kurz in der Suchmaschine meines Vertrauens nachgeguckt, weil ich dachte, was zur Hölle ist ein Kapselheber? Habe dann festgestellt, das ist der Flaschenöffner, den ich an meinem Schlüssel habe. Und es gibt ja auch, also der Kapselheber ist der quasi wie so ein gebeugter Zeigefinger aussieht, mit unten noch so einem kleinen Rändchen dran, wie so ein kleines Maul. Damit schnappt man sich den Kronkorken und hebelt den so hoch. Deswegen heißt der Heber. Und dann gibt es ja noch den geschlossenen Runden.
Aber auch der hebt doch die Kapsel hoch. Da drückst du drauf und der hebt dann...
Das stimmt, aber wenn ich Kapselheber in der Suchmaschine eingebe, kommt nur der andere.
Liebe Biertrinker und...
Nein. Helft uns. Liebe MetallbauerInnen, die ihr täglich Kapselheber und Flaschenöffner herstellt.
Schreibt uns bitte. Nein. Helft uns. Also ich weiß es nicht. Es ist auch egal. Es hat sie... Die WissenschaftlerInnen halt erinnert an einen Kapselheber, dieser Penis. Mhm. Und dann haben sie sich gedacht, so, das ist doch eine super Sache. Den nächsten Schritt kann ich nicht ganz nachvollziehen. Lass ihn uns in 3D-Druck oder aus Edelstahl, lass uns mal ein Modell dieses Penis anfertigen und damit eine Flasche öffnen. Und sie haben es gemacht und es geht wohl. Und so einen möchte ich jetzt auch.
Also wenn irgendjemand aus diesem dänischen Forscherteam diese Folge Fakt ab hört, schickt Ineas bitte einen Kapselheber.
Und nicht nur irgendeinen, nein.
Ja.
Also der soll schon nach Loncovilius aussehen.
Das war's von Käfern und Penissen diese Woche. Nächstes Mal dann Spinnen und Vulven vielleicht. Hört gerne rein und wenn ihr uns mal nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, Anfang Februar ist das SWR Podcast Festival in Mannheim. Da sind wir dann auf der Bühne. Bis dann.
Kommt vorbei. Tschüss.
Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. This Band is Tocotronic. Da geht es überraschenderweise um die Band und deren Werdegang, was da in 30 Jahren, Alter, 30 Jahre, oh Gott, ey, ich bin so alt, so alles passiert ist. Musikalisch, privat, politisch, kommt alles auf den Tisch mit der Host Stefanie Groth. Und die hatte auch nicht nur die Jungs, also naja, Männer, ne, nach 30 Jahren Bandgeschichte sollte man Männer sagen, von Tocotronic zu Gast, sondern auch WegbegleiterInnen wie zum Beispiel Fettes Brot oder Bernadette Hengst. This Band is Tocotronic gibt es in der ARD Audiothek und überall sonst auch. Die erste Folge trägt den, wie ich finde, sehr guten Titel Hamburg. Die Idee ist gut.